Hallo, herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 19.06. Ich bin Ilonka und es geht weiter in unserer täglichen Bibellese. Schön, dass ihr dabei seid und heute wieder reinhört. Wir lesen wie immer aus der Übersetzung Neues Leben und ich gebe euch die einzelnen Stellen direkt vorher an. Ich wünsche euch ganz viel Freude und Segen beim Zuhören. Könige, die Kapitel 20 und 21. Ben-Hadad greift Samaria an. Nun bot König Ben-Hadad von Aram sein gesamtes Heer auf, unterstützt von den Streitwagen und Pferden von 32 weiteren Herrschern. Er zog hin und belagerte Samaria und kämpfte gegen die Stadt. Ben-Hadad schickte Boten in die Stadt, die sagten zu König Ahab von Israel: So spricht Ben-Hadad. Dein Silber und Gold gehören mir, und ebenso deine Frauen und deine besten Kinder. Wie du es willst, mein Herr und König, antwortete Ahab, ich bin dein mit allem, was ich habe. Doch schon bald kehrten Ben-Hadads Boten wieder zurück und sagten, so spricht Ben-Hadad, ich habe durch meine Boten verlangt, gib mir dein Silber und Gold, deine Frauen und Kinder. Doch morgen um diese Zeit werde ich meine Leute schicken. Die werden deinen Palast und die Häuser deiner Diener durchsuchen und alles, was dir lieb und teuer ist, mitnehmen. Daraufhin berief Ahab alle Ältesten von Israel zu sich und sagte zu ihnen, seht und begreift doch, wie übel dieser Mann vorgeht. Als er von mir verlangte, meine Frauen und Kinder und mein Gold und Silber an ihn auszuliefern, habe ich mich nicht geweigert. Gib ihm auf keinen Fall mehr, wenn er noch etwas verlangt, rieten ihm die Ältesten und das ganze Volk. So ließ Ahab den Boten Ben-Hadads ausrichten, sagt meinem Herrn, dem König, ich gebe dir alles, was du beim ersten Mal von deinem Diener verlangt hast, aber auf diese letzte Forderung kann ich nicht eingehen. Mit dieser Antwort kehrten die Boten zu ihm zurück. Da sandte Ben-Hadad ihm folgende Entgegnung. Die Götter sollen mich ins Unglück stürzen, ja, mir noch Schlimmeres zufügen, wenn von Samaria genug Staub übrig bleiben wird, um damit die hohlen Hände meiner Krieger zu füllen, die mit mir ziehen. Der König von Israel ließ ihm antworten, sagt ihm, ein Krieger, der sich noch zum Kampf rüstet, sollte nicht prahlen wie einer, der die Rüstung bereits ablegt. Diese Antwort erreichte Ben-Hadad und die übrigen Könige, während sie sich in ihren Zelten betranken. Macht euch zum Kampf bereit, befahl Ben-Hadad seinen Untergebenen. Also griffen sie die Stadt an. Ahabs Sieg über Ben-Hadad. Da erschien ein Prophet bei Ahab, dem König von Israel, und teilte ihm mit, so spricht der Herr, siehst du die großen feindlichen Heere? Noch heute gebe ich sie in deine Hand, dann erkennst du, dass ich der Herr bin. Ahab fragte, durch wen will er das tun? Der Prophet antwortete, so spricht der Herr, durch die Truppen der Provinzstatthalter. Wer soll zuerst angreifen? Fragte Ahab. Du, antwortete er. Also versammelte Ahab die 232 Männer der Provinzstatthalter. Dann zählte er den Rest seines Heeres, 7000 Mann. Um die Mittagszeit marschierten die Israeliten los, während Ben-Hadad und die 32 mit ihm verbündeten Könige sich in ihren Zelten betranken. Angeführt wurden sie von den Männern der Provinzstatthalter. Als sie heranrückten, berichteten sie Ben-Hadad, Truppen aus Samaria sind im Anmarsch. Ergreift sie lebendig, befahl Ben-Hadad, ob sie nun in friedlicher oder kriegerischer Absicht gekommen sind. Aber als die Männer der Provinzstatthalter und das nachfolgende Heer die Stadt hinter sich gelassen hatten, tötete jeder Krieger einen Gegner. Da flohen die Aramäer, aber die Krieger aus Israel folgten ihnen. Ben-Hadad, der König von Aram, entkam auf seinem Pferd und mit ihm einige Wagen. Dann zog der König von Israel in den Kampf und die übrigen Pferde wurden getötet, die Streitwagen zerstört und die Aramäer erlitten eine schwere Niederlage. Danach kam der Prophet zu König Ahab und sagte, bereite dich vor und tu, was du kannst, denn wenn das Jahr um ist, wird der König von Aram dich erneut angreifen. Ben-Hadads zweiter Angriff. Die Ratgeber Ben-Hadads sagten zu ihm, die Gottheiten Israels sind Berggötter. Deshalb haben sie gewonnen. Wenn wir aber in der Ebene mit ihnen kämpfen, werden wir sie vielleicht schlagen. Eines jedoch musst du tun. Setze diesmal Heerführer an die Stelle der Könige. Stell ein Heer auf wie das, was du verloren hast. Gib uns die gleiche Anzahl Pferde und Streitwagen und wir werden in der Ebene mit ihnen kämpfen. Dort werden wir sie mit Sicherheit schlagen. König Ben-Hadad hörte auf sie und folgte ihrem Rat. Im folgenden Frühjahr rief er das aramäische Heer zusammen und führte es erneut gegen Israel in die Schlacht, diesmal in Afek. Auch Israel brachte sein Heer in Stellung, versorgte es und zog in den Kampf. Doch die israelitischen Truppen lagerten ihnen gegenüber wie zwei kleine Ziegenherden, während die Aramäer das Land überzogen. Da kam der Mann Gottes wieder zum König von Israel und sagte: »So spricht der Herr. Die Aramäer haben behauptet, der Herr sei ein Gott der Berge und nicht der Ebenen. Deshalb helfe ich dir, dieses gewaltige Heer zu besiegen. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin.« 7 Tage lang lagerten die beiden Heere einander gegenüber und am 7. Tag begann die Schlacht. Die Israeliten töteten an einem einzigen Tag 100.000 Mann vom aramäischen Fußvolk. Der Rest rettete sich hinter die Stadtmauern von Afek, doch diese stürzten ein und erschlugen 27.000 von ihnen. Ben-Hadad floh in die Stadt und versteckte sich dort an verschiedenen Orten. Seine Diener sagten zu ihm: »Herr, wir haben gehört, dass die Könige von Israel großmütig sind. Wir wollen uns in Säcke kleiden, uns Stricke um den Hals legen und so zum König von Israel gehen. Vielleicht lässt König Ahab dich dann am Leben.« Also legten sie Säcke und Stricke an und gingen zum König von Israel und baten: »Dein Knecht Ben-Hadad sagt, bitte lass mich am Leben.« Der König von Israel antwortete: »Lebt er denn noch? Er ist mein Bruder.« Da flammte Hoffnung in ihnen auf und sie antworteten schnell: »Ja, Ben-Hadad ist dein Bruder. Geht und holt ihn«, sagte er zu ihnen. Und als Ben-Hadad kam, ließ Ahab ihn zu sich auf den Streitwagen steigen. Ben-Hadad sagte zu ihm: »Ich werde dir die Städte, die mein Vater deinem Vater nahm, zurückgeben und du darfst Märkte in Damaskus einrichten, wie mein Vater es in Samaria tat.« Da antwortete Ahab: »Mit dieser Abmachung will ich dich gehen lassen.« So schlossen sie einen Vertrag und Ben-Hadad wurde freigelassen. Ein Prophet verurteilt Ahab. Da sagte einer von den Prophetenschülern zu einem seiner Gefährten, weil es der Herr ihm geboten hatte: »Schlag mich nieder.« Doch der Mann weigerte sich, den Propheten zu schlagen. Da sagte er zu ihm: »Weil du der Stimme des Herrn nicht gehorcht hast, tötet dich ein Löwe, sobald du mich verlässt.« Und sobald er gegangen war, griff ein Löwe ihn an und tötete ihn. Nun wandte der Prophet sich an einen anderen und sagte: »Schlag mich nieder.« Da schlug dieser ihn nieder und verletzte ihn. Der Prophet blieb am Weg, wo König Ahab vorbeikommen musste. Er hatte sich die Augen verbunden, um sich unkenntlich zu machen. Als der König vorüberkam, rief der Prophet ihm zu: »Dein Diener war in der Schlacht und ein Mann kam und er brachte mir einen Gefangenen. Er sagte: Bewache diesen Mann. Wenn er entkommt, musst du dein Leben für seines geben oder 1 Talent Silber bezahlen. Doch während dein Diener mit etwas anderem beschäftigt war, verschwand der Gefangene.« »Damit ist dein Urteil gesprochen«, antwortete der König von Israel. »Du hast dich selbst gerichtet.« Da nahm der Prophet schnell die Binde von seinen Augen und der König von Israel erkannte in ihm einen der Propheten. Der Prophet sagte zu ihm: »So spricht der Herr. Weil du den Mann, der auf meinen Befehl getötet werden sollte, verschont hast, musst du an seiner Stelle sterben und dein Volk anstelle seines Volkes.« Da ging der König von Israel zornig und voller Missmut in seinen Palast nach Samaria. Nabots Weinberg. Einige Zeit später geschah Folgendes. Ganz nah bei dem Palast König Ahabs von Samaria in Jezreel lag ein Weinberg, der einem Mann namens Nabot gehörte. Da sagte Ahab zu Nabot: »Dein Weinberg liegt so nah bei meinem Palast. Überlass ihn mir, damit ich einen Gemüsegarten daraus machen kann. Ich werde dir dafür einen besseren Weinberg geben, oder, wenn du willst, werde ich ihn dir auch bezahlen.« Doch Nabot antwortete: »Der Herr bewahre mich davor, dir das Erbe zu geben, das ich von meinen Vorfahren übernommen habe.« Voller Zorn und Ärger darüber, dass Nabot aus Jezreel gesagt hatte: »Ich will dir das Erbe meiner Vorfahren nicht geben«, ging Ahab in seinen Palast. Er legte sich ins Bett, drehte sein Gesicht zur Wand und wollte auch nichts mehr essen. »Was ist nur mit dir?«, fragte seine Frau Isabel, als sie zu ihm hereinkam. »Was hat dich so aufgebracht, dass du nicht einmal mehr essen willst?« »Ich habe zu dem Jesreeliter Nabot gesagt, verkaufe mir deinen Weinberg oder lass mich ihn gegen einen anderen eintauschen.« Und er antwortete, »Ich werde dir meinen Weinberg nicht geben«, erzählte Ahab ihr. »Du bist doch der König von Israel«, sagte seine Frau Isabel da zu ihm. »Steh auf und iss und ärgere dich nicht. Ich werde dir Nabots Weinberg verschaffen.« Und sie schrieb Briefe in Ahabs Namen, versiegelte sie mit seinem Siegel und schickte sie an die Ältesten und die anderen führenden Männer der Stadt, in der Nabot lebte. In ihren Briefen ordnete sie an, »Ruft ein Fasten aus und gebt Nabot dabei einen Ehrenplatz im Volk. Setzt zwei gewissenlose Schurken ihm gegenüber, die sollen ihn beschuldigen. Du hast Gott und den König verflucht. Dann schleppt ihn hinaus und steinigt ihn zu Tode.« Die Ältesten und die anderen führenden Männer, die in der Stadt wohnten, befolgten Isabels Anweisungen und verfuhren, wie sie es ihnen in den Briefen geschrieben hatte. Sie ließen ein Fasten ausrufen und wiesen Nabot einen Ehrenplatz vor dem Volk zu. Dann kamen zwei Schurken, die saßen ihm gegenüber und klagten ihn vor den Ohren der Anwesenden an. Nabot hat Gott und den König verflucht. Er wurde aus der Stadt hinausgeführt, gesteinigt und starb. Danach benachrichtigten sie Isabel. Nabot wurde gesteinigt und ist tot. Als Isabel hörte, dass Nabot zu Tode gesteinigt worden war, sagte sie zu Ahab, »Geh und nimm den Weinberg in Besitz, den der Jesreeliter Nabot dir nicht verkaufen wollte, denn Nabot ist tot.« Und als Ahab hörte, dass Nabot tot war, ging er sofort hinunter, um Nabots Weinberg in Besitz zu nehmen. Doch der Herr sprach zu Elia aus Tischbe, »Steh auf und geh zu König Ahab von Israel, der in Samaria herrscht. Du findest ihn in Nabots Weinberg, denn dorthin ist er gegangen, um ihn in Besitz zu nehmen. Richte ihm folgende Botschaft aus. So spricht der Herr. Du hast gemordet und jetzt auch noch geraubt. Und weiter sage zu ihm, so spricht der Herr. Die Hunde werden vor der Stadt dein Blut auflecken, gerade dort, wo sie das Blut Nabots aufgeleckt haben. So hat mein Feind mich also gefunden«, rief Ahab Elia zu. »Ja«, antwortete Elia, »ich habe dich gefunden, weil du dich dazu hergegeben hast, zu tun, was Unrecht ist in den Augen des Herrn. Ich bringe Unglück über dich und lösche dich aus. Keinen deiner männlichen Verwandten in Israel werde ich am Leben lassen, ganz gleich, ob sie als Sklaven dienen oder ihr eigener Herr sind. Deine Familie rotte ich aus, wie ich es mit den Familien von Jerobeam, dem Sohn Nebats, und von Baasha, dem Sohn Ahias, getan habe. Denn du hast meinen Zorn erregt und Israel zur Sünde verleitet. Und über Isabel hat der Herr gesagt, die Hunde werden Isabel an der Stadtmauer von Jezreel fressen. Wer aus Ahabs Familie in der Stadt stirbt, wird den Hunden zum Opfer fallen, und die auf offenem Feld sterben, werden von den Vögeln gefressen werden. Es gab keinen anderen, der sich so zu dem hergab, was in den Augen des Herrn Unrecht war, wie Ahab, der von seiner Frau Isabel dazu verführt wurde. Vor allem machte er sich schuldig, weil er Götzen anbetete, wie die Amoriter es getan hatten, die der Herr vor den Israeliten aus dem Land vertrieben hatte. Als Ahab diese Worte hörte, zerriss er seine Kleider, legte sich einen Sack um und begann zu fasten. Er schlief sogar in Sackleinen und ging sehr bedrückt umher. Da bekam Elia aus Tischbe eine weitere Botschaft des Herrn. »Hast du gesehen, wie Ahab vor mir Reue gezeigt hat? Weil er das getan hat, werde ich das Unglück nicht geschehen lassen, solange er lebt. Es wird erst seine Nachkommen treffen.« Apostelgeschichte, Kapitel 17. Paulus predigt in Thessalonich. Nun zogen Paulus und Silas durch die Städte in Amphipolis und Apollonia und kamen nach Thessalonich, wo es eine jüdische Synagoge gab. Wie gewohnt ging Paulus zur Synagogenversammlung und legte den Leuten dort an drei Sabbaten die Schrift aus. Ausführlich erläuterte er die Prophezeiungen über das Leiden des Christus und über seine Auferstehung von den Toten und sagte: Dieser Jesus, von dem ich euch erzähle, ist der Christus. Einige Zuhörer ließen sich überzeugen und bekehrten sich. Darunter zahlreiche gottesfürchtige Griechen sowie viele angesehene Frauen der Stadt. Doch die einflussreichen Juden wurden neidisch. Sie gebrauchten einige üble Männer von der Straße dafür, dass sie das Volk aufhetzten und einen Aufruhr anzettelten. Sie zogen vor das Haus von Jason, um Paulus und Silas zu fassen und in die aufgebrachte Menge hinauszuzerren. Da sie die beiden nicht fanden, packten sie Jason und einige andere Gläubige und schleppten sie vor die Obersten der Stadt. Paulus und Silas haben die ganze Welt aufgewiegelt und jetzt bringen sie auch unsere Stadt in Aufruhr, riefen sie. Und Jason hat sie in sein Haus aufgenommen. Sie alle haben den Kaiser verraten, denn sie fordern die Menschen auf, einem anderen König, diesem Jesus, die Treue zu halten. Als die Einwohner der Stadt und ihre Obersten das hörten, brach ein Tumult los. Doch nachdem Jason und die anderen Gläubigen eine Bürgschaft hinterlegt hatten, ließen die Beamten sie frei. Paulus und Silas in Beröa. Noch in derselben Nacht schickten die Gläubigen Paulus und Silas nach Beröa. Als sie dort ankamen, gingen sie in die Synagoge. Die Einwohner Beröas waren offener als die Leute in Thessalonich und hörten die Botschaft Gottes mit Interesse an. Tag für Tag forschten sie in den Schriften nach, um zu prüfen, ob Paulus und Silas tatsächlich die Wahrheit lehrten. Die Folge war, dass viele Juden und viele vornehme griechische Frauen und Männer zum Glauben fanden. Als jedoch einige von den Juden aus Thessalonich erfuhren, dass Paulus nun in Beröa das Wort Gottes verkündete, kamen sie und hetzten die Leute auf. Die Gläubigen schickten Paulus daraufhin rasch an die Küste. Silas und Timotheus blieben zurück. Die Begleiter des Paulus reisten mit ihm bis nach Athen, dann kehrten sie nach Beröa zurück und überbrachten Silas und Timotheus die Nachricht, ihm schnell nachzukommen. Paulus predigt in Athen. Während Paulus in Athen auf sie wartete, war er erschüttert über die vielen Götzen, die er überall in der Stadt sah. Er ging in die Synagoge, um mit den Juden und den gottesfürchtigen Nichtjuden zu reden und sprach außerdem täglich auf dem Marktplatz zu allen, die sich gerade dort aufhielten. Auch mit einigen Philosophen, Epikureern und Stoikern kam er ins Gespräch. Als er ihnen von Jesus und von der Auferstehung erzählte, meinten einige von ihnen: Was für seltsame Ideen hat dieser Schwätzer. Andere sagten, er verbreitet irgendeine fremde Religion. Dann führten sie ihn vor den Rat der Philosophen. Komm und erzähle uns mehr von dieser neuen Religion, sagten sie. Du sprichst von vielem, wovon wir noch nie gehört haben, und wir wollen wissen, was es damit auf sich hat. Die Athener und auch die Fremden, die sich in Athen aufhielten, verbrachten ihre Zeit vor allem damit, die neuesten Ideen zu hören und darüber zu reden. Als Paulus nun vor dem Rat stand, rief er: Männer von Athen, ich habe bemerkt, dass ihr den Göttern besonders zugewandt seid. Denn als ich umherging, sah ich eure vielen Altäre. Einer davon trug die Inschrift »Dem unbekannten Gott«. Ihr habt ihn angebetet, ohne zu wissen, wer er ist, und nun möchte ich euch von ihm erzählen. Er ist der Gott, der die Welt und alles, was darin ist, erschuf. Weil er der Herr über Himmel und Erde ist, wohnt er nicht in Tempeln, die Menschen erbaut haben. Er braucht keine Hilfe von Menschen. Er selbst gibt allem, was ist, Leben und Atem. Und er stillt jedes Bedürfnis, das ein Mensch haben kann. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker der ganzen Welt hervorgebracht. Er hat im Voraus festgelegt, welche aufsteigen und welche stürzen sollten, und er hat ihre Grenzen festgelegt. Von Anfang an war es sein Plan, dass die Völker Gott suchen und auf ihn aufmerksam werden sollten und ihn finden würden, denn er ist keinem von uns fern. In ihm leben, handeln und sind wir. Wie einer eurer eigenen Dichter gesagt hat, wir sind seine Nachkommen. Deshalb sollten wir uns Gott nicht als Götzenbild vorstellen, das Kunsthandwerker aus Silber, Gold oder Stein anfertigen. Bis jetzt hat Gott über die Unwissenheit der Menschen hinweggesehen. Doch nun gebietet er den Menschen auf der ganzen Welt, sich von den Götzen abzukehren und sich ihm zuzuwenden. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er die Welt richten wird. Und zwar durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen bewiesen, wer dieser Mann ist, indem er ihn von den Toten auferweckte. als sie Paulus von der Auferstehung eines Menschen reden hörten, der tot gewesen war, lachten die einen, doch andere sagten, wir würden gern später mehr darüber hören. Damit verließ Paulus die Versammlung, doch einige schlossen sich ihm an und fanden zum Glauben. Unter ihnen waren Dionysius, ein Ratsmitglied, eine Frau mit Namen Damaris und andere mehr. Psalm 137. An den Flüssen Babylons saßen wir und weinten, wenn wir an Jerusalem dachten. An die Äste der Weiden hängten wir unsere Harfen, denn die uns gefangen hielten, wollten, dass wir singen, und die uns peinigten, wollten Freudenlieder hören. Singt doch eins der Lieder von Jerusalem! Doch wie können wir in einem fremden Land die Lieder des Herrn anstimmen? Wenn ich dich jemals vergesse, Jerusalem, soll meine rechte Hand gelähmt werden. Meine Zunge soll mir am Gaumen kleben, wenn ich nicht mehr an dich denke, wenn Jerusalem nicht mehr meine höchste Freude ist. Herr, denk doch daran, was die Edomiter an dem Tag taten, als die babylonischen Heere Jerusalem eroberten. Sie schrien, zerstört es, macht es dem Erdboden gleich. Babylon, du selbst wirst zerstört werden. Der ist gut dran, der Vergeltung an dir übt für das, was du uns angetan hast. Der ist gut dran, der deine kleinen Kinder an den Felsen zerschmettert. Sprüche 17, Vers 16. Es ist nutzlos, Geld auszugeben, damit ein Narr sich unterrichten lässt, der keinen Sinn für die Weisheit hat. Das war der heutige Bibeltext. Ich möchte euch die Losung mitgeben aus Psalm 32, Vers 8. Der Herr spricht: Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Und dazu aus Epheser 5, Vers 17, versteht, was der Wille des Herrn ist. Und damit wünsche ich euch heute einen ganz gesegneten Freitag. Und wenn ihr wollt, hört auch morgen wieder rein. Wir lesen weiter. Bis dann. Tschüss.